4.7.24, Israel im Krieg, Tag 272. Israel im Krieg, aber ich befinde mich in Deutschland und zwar auf der Autobahn hier zwischen München und Leipzig. Ich glaube, es ist die A9 mit Markus. Markus, sag mal hallo.
Hallo.
Sind wir auf der A9? Ja, das ist die A9, genau. Also auf dem Weg nach Leipzig, weil ich eingeladen wurde vom Verein Tüpfelhausen aus Leipzig. Den kennen die Leipziger unter euch und die Sachsen unter euch höchstwahrscheinlich. Der Verein Tüpfelhausen hat mich eingeladen zu einem Fußballbegegnungsfest. Ihr wisst, Fußball ist jetzt gerade in aller Munde, Europameisterschaft und so. Und Leipzig auch als Ort, wo es natürlich auch Spiele gab. Das letzte Spiel gestern bzw. vorgestern dort stattgefunden hat. Und ich dort beim Fußballbegegnungsfest, an dem Kids aus mindestens 8 verschiedenen Ländern teilnehmen werden. Dort darf ich sprechen. Dort bin ich eingeladen als Redner. Das sind dann auch Jugendliche der verschiedenen Nationen, verschiedenen Religionszugehörigkeiten, Farben, Sprachen, Kulturen. Und das mag ich sehr. Dafür stehe ich. Diejenigen von euch, die mich näher kennen, wissen das natürlich. Die anderen von euch, die mich erst seit diesem Podcast kennen und natürlich wissen, dass dieser Podcast sich in erster Linie mit Konflikt, mit Krieg, mit Antisemitismus, mit Terror, mit Geiseln, also sehr viele negative Themen befasst. Ihr wisst wahrscheinlich nicht, dass ich im Endeffekt auch morgens aufstehe, immer wieder mit einem Drang, mit einer Motivation auch Gutes zu leisten, Begegnungen zu haben, positive Beziehungen irgendwie in die Wege zu leiten, Brücken zu bauen, Freundschaft und Frieden. Das ist im Endeffekt, was ich versuche auch irgendwie ein Stück weit nach vorne zu tragen. Mein letztes Buch, was sich mit dem Nahen Osten befasst hat, Shalom Habibi, Zeitenwende für jüdisch-muslimische Freundschaft und Frieden, ist 2021 erschienen. Da erzähle ich zum Beispiel vom halb leeren Glas und vom halb vollen Glas oder von einer Medaille, die zwei Seiten hat. Die eine Seite ist die negative Seite, die andere Seite die positive Seite. Genauso wie das halb leere Glas, das ist all das, was uns fehlt. Das ist der Hass, das ist der Terror, das ist der Krieg, alles, was wir eigentlich nicht wollen. Und die andere Seite, das halb volle Glas, ist das, was es auch gibt, wie Freundschaft und Brücken und Liebe und Frieden, auch das gibt es. Es kommt leider ab und zu mal zu kurz, weil die Flut an negativen Berichten und Meldungen und Entwicklungen, was ja natürlich auch durch die Medien und die Politik in erster Linie besprochen wird, uns untergehen lässt, fast schon an bestimmten Tagen. So auch in diesem Podcast, wo ich halt immer wieder mit so vielen Negativen komme, was mir einerseits leid tut, weil ich auch keine negative Stimmung eigentlich machen möchte. Doch mein Podcast soll auch irgendwo ein Spiegelbild der Kriegsrealität Israels und des Nahen Ostens sein, mit der Hoffnung, dass es sich bald wechseln wird. Wie gesagt, ich bin auf dem Weg nach Leipzig. Für die Leipziger unter euch, vielleicht sehen wir uns ja, würde mich freuen, sagt Hallo. Aber lasst uns zurück kurz zum Nahen Osten schauen, wo es natürlich auch in den letzten 48 Stunden seit der letzten Folge wieder ohne Ende Entwicklungen gab. Allein in Israel gestern ein Messeranschlag eines arabischen Israelis, ja, leider eines arabischen Israelis, der in Israel geboren wurde und seine Eltern in Israel geboren wurden. Und dieser junge Mann namens Jawad Rabia hat gestern am Mittwoch 2 Soldaten in einem Einkaufszentrum in der nordisraelischen Stadt Karmiel. Das befindet sich östlich von der nordisraelischen Hauptstadt, wenn ihr so wollt, Haifa. Dort hat er mit einem Messer mitten im Einkaufszentrum hat er 2 Soldaten angegriffen, auf sie eingestochen und hat einen von ihnen ermordet und wurde auch von einem der 2 Soldaten neutralisiert. In dem Sinne eine komplett sinnlose Aktion wieder. 2 Menschen, die ihr Leben verloren haben, für nichts. wirklich für nichts in einem Einkaufszentrum im Norden Israels. Und das Bedauerliche ist, dass das ein arabischer Israeli war, also kein Terrorist aus dem Gazastreifen, kein Terrorist der Hisbollah, kein Terrorist irgendwo in Judäa, Samaria bzw. Westbank, sondern ein Araber in Israel mit israelischem Pass, der hier in Israel sein ganzes Leben gelebt hat, seine Eltern auch. Und eigentlich man sich wünschen würde, dass derartige Situationen nicht mehr vorkommen würden. Doch die Realität ist nun mal, dass immer wieder auch diese Situationen leider passieren. Es sind zum Glück Einzelfälle. Es sind wirklich Einzelfälle, wenn es nach der Hamas oder der Hisbollah oder den iranischen Revolutionsgarden gehen würde, müsste das ganze Land Israel jeden Tag im Norden Israels, im Zentrum Israels, im Süden Israels, im Westen Israels, im Osten Israels, überall müssten eigentlich Araber, Juden niederstechen, wenn es nach all diesen Terroristen gehen würde. Und das haben sie sich eigentlich auch seit Kriegsbeginn natürlich erhofft, seit dem 7. Oktober letzten Jahres. Doch das ist nicht passiert. Es sind, wie gesagt, Einzelsituationen, eine davon leider gestern mit tödlichem Ende. Eine zweite Entwicklung, die ich hier kurz ansprechen möchte, ist, dass der Mossad bekannt gegeben hat, dass Katar und Ägypten eine aktuelle Reaktion der Hamas auf den Geiseldeal oder den Feuerpausendeal oder den Geisel- und Feuerpausendeal eingereicht haben und jetzt die israelische Seite dran ist, eine Gegenreaktion irgendwann mal zu übermitteln. Ja, und da werden Reaktionen hin und her geschickt und auch diesmal, wie so oft in den letzten 6-7 Monaten, gibt es angeblich positive Anzeichen, dass es diesmal angeblich in die richtige Richtung geht und wir eventuell demnächst positive Entwicklungen sehen werden. Ich bin da ganz, ganz vorsichtig. Natürlich basierend auf den letzten Monaten von Enttäuschungen, wo wir immer wieder irgendwie durch Medien und durch irgendwelche anonymen Quellen erzählt bekommen haben, dass es diesmal, jetzt, dieses Mal stehen wir kurz davor und am Ende war da gar nichts. Und das frustriert natürlich, deshalb müssen wir natürlich da vorsichtig sein, wie wir diese Meldungen aufnehmen, uns nicht zu sehr freuen. Aber ja, Dinge passieren, auch wenn darüber nicht wirklich gesprochen wird. Manchmal ist die Ruhe besser, die Leute sollen arbeiten. Und wenn dann hoffentlich irgendwann es Konkretes gibt, dann bitte eine wirkliche, ehrliche, richtige Meldung und nicht dieses immer wieder Wischiwaschi hin und her. Die schicken Reaktion, jene schicken Reaktion, die erwarten Antwort, jene erwarten Antworten und dann geht dieses Ping-Pong-Spiel seit Monaten hin und her und wer daran in erster Linie leidet, sind natürlich die Geiselfamilien in Israel und auch international und weiter vorne natürlich noch oder weiter unten in den Tunneln natürlich die Geiseln selbst. Ne? 120 Geiseln nach wie vor. Auch nach 272 Tagen leider im Gazastreifen irgendwo gefangen. Und wer weiß, was sie durchmachen. Wer weiß, ob sie Essen bekommen. Wer weiß, ob sie Wasser bekommen. Wer weiß, ob sie medizinisch versorgt sind. Wer weiß, ob eines dieser Mädels eventuell schwanger ist. Oder wer weiß, sogar schon Mutter geworden ist. Alles gruselige Dinge, die ich jetzt hier gerade kurz so erwähne. Aber ja, das sind Gedanken, die in den Köpfen von vielen Israelis sich befinden. Die einen sprechen es aus, die anderen nicht. Wir gehen ins Operative und da fangen wir heute mal ganz kurz im Gazastreifen an, wo ich natürlich in den letzten Folgen, auch in der Dienstagsfolge, ausgiebig erzählt habe. Heute will ich eine kurze Meldung zum Gazastreifen erwähnen, weil dieselben Kampfeinsätze sind in Rafah, in Sajaia und im zentralen Gazastreifen. Aber eine Sache, die interessant ist, auf die ihr vielleicht gucken solltet, ist eine Meldung, ein Artikel in der New York Times, eine der größten Qualitätszeitungen der Welt. Ja, linksliberal haben natürlich auch ein gewisses Weltbild, was sie dort nach vorne tragen. Aber dieser Artikel ist spannend, weil er irgendwo auch Stimmung macht gegen Israel, gegen die israelische Regierung und ja sogar teilweise gegen die israelische Armeeführung, indem in diesem Artikel, der unter dem Titel läuft, Top-Generäle der IDF fordern Waffenpause. Weil in diesem Artikel angeblich mehrere Militärs, hochrangige Militärs, also Generäle und ehemalige hochrangige Militärs die Einleitung eines Waffenstillstands wünschen. Und jetzt kommt der Hauptpunkt. Selbst wenn dadurch die Hamas an der Macht bleiben würde. Und das ist natürlich ein riesiger No-Go. Ihr alle wisst, eines der Hauptziele der israelischen Staatsführung, des Regierungschefs, des Verteidigungsministers, der israelischen Sicherheitsdienste ist natürlich, dass am Tag nach diesem Krieg die Hamas den Hammer nicht in der Hand halten wird im Gazastreifen. Und wenn jetzt Top-Generäle, die im Dienst sind und ehemalige Top-Generäle, tatsächlich jetzt anonym, aber tatsächlich sich äußern, dass sie bereit wären, dass Hamas auch nach diesem Krieg an der Macht bleibt, dann ist das eventuell schon eine Art, der Weg wird vielleicht sogar jetzt schon somit bereitet, um einen Geiseldeal nach vorne zu bringen und eventuell in die Wege zu leiten, bei dem eventuell die Hamas an zukünftigen Entwicklungen im Gazastreifen teilhaben wird. Also die Hamas eben nicht ganz in Grund und Boden gestopft wird und getreten wird. Das müssen wir weiter beobachten. Das ist eine spannende Situation. Guckt euch den New York Times Artikel an, wenn ihr da Näheres wissen wollt. Wie gesagt, verifizieren kann ich es nicht, weil es sind anonyme Quellen, die diese Meinung geäußert haben. Wir gehen zum Libanon, wo natürlich auch wieder sehr viel passiert ist, wie in den letzten 2-3 Wochen. Obwohl es zwischenzeitlich auch mal ruhiger war, hat die israelische Armee auf den täglichen Beschuss aus dem Libanon wieder reagiert. Und wenn die israelische Armee reagiert, kann die israelische Armee natürlich auch auf verschiedene Art und Weise reagieren. Das heißt, wenn man schon gezielt angreift, hat man die Möglichkeit, wenn man Terroristen angreift, Fußsoldaten anzugreifen oder mittleren Rang anzugreifen oder die Top-Köpfe anzugreifen, also die Chefs des bewaffneten Flügels der Hisbollah, wenn ihr so wollt. Und gestern am Mittwoch wurde wieder ein Kommandeur, also ein Topkopf, eliminiert, und zwar der Kommandeur der Aziz-Einheit. Der Mann hieß Mohammad Nima Nasser und er war zuständig für das Feuer, das aus dem südwestlichen Gebiet des Libanons auf Israel geschossen wurde. Jegliches Feuer. Er war der Kommandeur der Aziz-Einheit. Und sein Counterpart, der Chef der Nasser-Einheit, Sami Taleb Abdullah, der für das Feuer aus dem Ostteil des südlichen Libanons zuständig war auf Israel, er wurde vor circa einem Monat eliminiert. Das sind zwei führende Terrorchefs der Hisbollah im Süden Libanons, die innerhalb eines Monats eliminiert wurden. Und das ist natürlich eine ganz, ganz klare Ansage Israels und der israelischen Armee an den Libanon und insbesondere natürlich an die Hisbollah. Zum einen, dass man keine Hemmung davor hat, die Top-Köpfe anzugreifen, damit man klare Zeichen setzt. Die zweite Message natürlich, dass man genau weiß, wer die Top-Köpfe sind. Die dritte Message natürlich auch, dass man genau weiß, wann und wo man sie präzise aus dem Weg schaffen kann. Das wird natürlich von den Terroristen zur Kenntnis genommen. Daraufhin gab es zwei Reaktionen. Die eine Reaktion von der Hisbollah selbst, über 100 Raketen und andere Flugobjekte, die gestern und heute aus dem Libanon natürlich wieder auf Israel abgefeuert wurden. Viele Teile Israels im Norden sind tatsächlich seit vielen Monaten unbewohnbar. Das sind komplette No-Go-Zonen. Also wer heute in den letzten Monaten sich geweigert hat, seine Wohnung in Kiryat Shmona, die größte Stadt Israels an der Nordgrenze, wer sich geweigert hat, seine Wohnung zu verlassen, der lebt dort tatsächlich jeden Tag in Lebensgefahr. Also über 100 Raketen aus dem Libanon more to come wahrscheinlich, weil die Hisbollah natürlich auch das Feuer nicht einstellen wird. Das sieht man, das fühlt man, mal sind es weniger Raketen, mal sind es mehr Raketen. Man fragt sich mittlerweile auch, was spielt das schon für eine Rolle, ob 20 Raketen oder 50 Raketen oder 100 Raketen aus dem Libanon auf Israel niederhageln, weil die Menschen dort nicht in einer normalen Realität leben können, Schulen am 1. September wahrscheinlich nicht öffnen werden können, Menschen dort nicht Hochzeiten feiern können. Das Traurige an dieser ganzen Situation ist, dass wir in Israel natürlich mit diesem Raketenhagel leben, seit vielen Jahren auch die Menschen im Norden Israels jetzt seit Monaten das Gefühl kennen, was es heißt, wenn eine Rakete neben einem einschlägt, wie lebensbedrohlich das ist. Doch hier in Deutschland, hier auf der Autobahn zwischen München und Leipzig oder meine Zuhörer hier in Österreich, der Schweiz oder an anderen Orten auf der Welt, ihr könnt euch doch überhaupt nicht vorstellen, und das zum Glück, ihr müsst euch glücklich schätzen, wie es sich anfühlt, welche Ängste einen begleiten, wenn man in einem Gebiet wohnt, wo eventuell eine Rakete einschlagen könnte oder eventuell, dass ihr das sogar schon mal erlebt habt, dass in eurer Nachbarschaft eine Rakete eingeschlagen und explodiert ist oder vielleicht sogar euren Nachbarn in den Tod gerissen hat. Markus, du, kannst du dir vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn eine Rakete neben dir einschlägt?
Nein, überhaupt nicht. Nein.
Nee, Markus kann es sich nicht vorstellen, wir auch. Und deshalb, wenn ich hier in diesem Podcast immer wieder von 100 Raketen oder 20 Raketen oder aus dem Gazastreifen in den ersten Monaten insgesamt über 13.000 Raketen, wer kann sich darunter was vorstellen, wenn Markus hier und viele von euch sich nicht einmal eine einzelne Rakete vorstellen können. Eine zweite Reaktion kam aus dem Iran auf den gezielten Angriff auf den Hisbollah-Chef des südwestlichen Teils der Hisbollah, der Aziz-Einheit. Und diese Reaktion aus dem Iran kam vom derzeit amtierenden Außenminister des Iran, der Israel gedroht hat mit der folgenden Aussage: Hölle ohne Rückkehr. Das ist, was er Israel zu sagen hat. Hölle ohne Rückkehr. Auch eine ganz, ganz klare Ansage vom iranischen Außenminister. Wir müssen uns hier nichts vormachen. Natürlich ist bekannt seit vielen Jahren und Jahrzehnten, dass hinter der Hisbollah und auch hinter dem islamischen Dschihad und auch hinter der Hamas und den Houthis und irakisch-schiitischen Milizen und syrischen schiitischen Milizen und anderen Terrorbewegungen, Milizen und Organisationen im gesamten Raum des Nahen Osten und darüber hinaus, dass das iranische Terrorregime dahinter steckt. Wir müssen schauen, wie es weitergeht mit dem Libanon, aber auch die dritte Front, die an Israel grenzt, wenn ihr so wollt, die erste Gaza, die zweite Libanon und die dritte das Westjordanland, Judäa und Samaria. Auch da gibt es leider immer wieder Entwicklungen negativer Art. Ihr wisst, nach 23 Jahren in Israel, hier und da fehlt mir mal das passende Wort, also dafür Entschuldigung. Und diese Entwicklungen sind, und da habe ich euch in der vorletzten Folge, habe ich, glaube ich, etwas Falsches oder eine Halbwahrheit, sage ich jetzt mal, hier erzählt. Und zwar habe ich davon erzählt, wie Terroristen im Raum Samaria in erster Linie, also im Nordteil der Westbank, mittlerweile Sprengsätze am Straßenrand anbringen, um dort Militärfahrzeuge, die dann irgendwo einen Zugriff gegen Terroristen starten wollen, dort dann diese Militärfahrzeuge angreifen und in die Luft sprengen wollen. Das ist nicht ganz richtig gewesen. Also will ich mich auf diesem Weg jetzt erstmal kurz verbessern. Soll nicht heißen, dass das nicht ganz stimmt, weil Terroristen natürlich auch Sprengsätze überall, wo sie nur können, anbringen. Doch mittlerweile sind sie noch ausgeklügelter. Und das ist eigentlich die neue Nachricht. Sie platzieren mittlerweile ihre Sprengsätze auch unter der Erde, beziehungsweise unter dem Asphalt, also null sichtbar. Und dann, wenn ein Militärfahrzeug oder Soldaten dann über diese Straße in eine Richtung laufen, wo Terroristen sich befinden, können Terroristen dann aus der Ferne diesen Sprengsatz mit einem grünen Knopf dann halt detonieren und Soldaten und das Militärfahrzeug in die Luft sprengen. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die israelische Armee sich natürlich bewusst ist. Das ist eine riesige Herausforderung, weil man, wie gesagt, diese Sprengsätze unter der Erde nicht sieht. Und deshalb ist jetzt seit Tagen und Wochen, weil man sich dem natürlich bewusst ist, beobachtet man natürlich und muss dann auch den Zugriff aus der Luft, wenn man dann Terroristen auf frischer Tat ertappt, wenn sie Sprengsätze unter der Erde versuchen anzubringen, muss man dann sofort gezielt reagieren. Und das ist am Dienstagabend passiert, wo 4 Terroristen in Nur Shams, das liegt in der Nähe von Nablus in Samaria, dort auf frischer Tat ertappt wurden und aus der Luft eliminiert worden. Das ist eine bekannte Terrorzelle in Nur Shams. Die 4 Terroristen hießen Mohammad Shehada, Mohammad Kanua, Yazid Schäfer und Namer Ibrahim. Und ich gehe davon aus, dass derartige Situationen in Zukunft öfter vorkommen werden. Leider werden sie auch erfolgreich höchstwahrscheinlich Sprengsätze detonieren können und auch israelische Soldaten damit töten. Also die dritte Front wird auch in Zukunft leider eine heiße Front bleiben, wo Dinge leider negativer Art, wie Markus hier mir schon gesagt hat, wie man es richtig sagt, leider immer wieder vorkommen werden. Aber auch eine andere Entwicklung in der Westbank sollte ich jetzt hier kurz erwähnen, die gestern passiert ist, wo israelische Sicherheitskräfte eine illegale Siedlung von jüdischen Extremisten in der Nähe von Givat Asaf, nördlich von Jerusalem, geräumt haben und daraufhin von jüdischen Extremisten angegriffen wurden. Ein Auto von einem Oberstleutnant, da wurde die Windschutzscheibe zerschmettert und ein anderes Militärfahrzeug, da wurde ein Molotow-Cocktail raufgeschleudert. Also man könnte fast schon sagen, jüdischer Terror gegen die israelische Armee. Also das klingt für den einen oder anderen von euch, der diese Thematik noch überhaupt nicht kennt, mag das neu klingen, ist leider keine wirkliche Nachricht, weil derartige Situationen in den letzten Jahren immer mal wieder vorgekommen sind. Es handelt sich dabei um einige tausend jüdische Extremisten. Wie viel genau weiß niemand wirklich, 2000, 3000, 5000, also in dem Bereich, die auch keine Hemmung davor haben, israelische Soldaten, israelische Offiziere und israelische Militärfahrzeuge anzugreifen. Also in dem Sinne muss man sagen, hat man in der Westbank, in Judäa und Samaria als israelisches Sicherheitsorgan, hat man nicht nur palästinensische Terroristen als Ziel, sondern hin und wieder auch jüdische Extremisten. Das ist die Situation. Wie gesagt, Judäa und Samaria, Westjordanland auch keine einfache Szene. kein einfaches Gebiet, wo natürlich es immer mal wieder zu Zwischenfällen kommt und noch kommen wird. Im Spiegel leider wieder ein Artikel, ein Interview von der Redakteurin Juliane von Mittelstädt, die ich persönlich kenne. Die hat in Israel einige Jahre gearbeitet und ich durfte sie damals mehrmals begleiten als offizieller Sprecher des israelischen Militärs. Und schon damals wirkte sie sehr verdächtig auf mich. Mir war ganz klar, wie sie eingestellt ist. Und mittlerweile zeigt sie auch ihre Besessenheit mit Israel, indem sie natürlich sich auch immer wieder gerne Juden sucht, Israelis sucht, die sie als Alibi-Israelis bzw. Alibi-Juden vorführen kann, um eine gewisse Message, eine gewisse Relativierung auch irgendwie zu verbreiten. Und dort hat sie ein Interview jetzt veröffentlicht mit einem Sohn einer Friedensaktivistin, die am 7. Oktober durch die Terroristen ermordet wurde. Und der Sohn gibt das Interview unter dem Titel "Es gibt kein normales Leben, solange es diesen Konflikt und die Besatzung gibt." Ja, das klingt an sich vertragbar, aber, und hier das große Aber, in dem gesamten Artikel, in dem gesamten Interview wird weder die Hamas kritisiert, noch radikal islamofaschistischer Antisemitismus und Ideologie thematisiert, noch der Einfluss des Mullah-Regimes im Iran, der hier über allem schwebt, geschweige denn Hisbollah oder Ähnliches, thematisiert. Also man könnte tatsächlich sagen, der Elefant im Raum oder die Elefanten im Raum werden einfach mal ausgeblendet, um etwas ganz Bestimmtes als Message zu übermitteln. Und diese ganz bestimmte Message ist, Israel zu kritisieren, die israelische Regierung zu kritisieren, das israelische Militär zu kritisieren. Also mehr oder weniger, Juden machen dies und jenes falsch, Juden sind hier und da böse und wir müssen mehr machen, damit jetzt endlich auch Frieden und Versöhnung stattfinden kann. Wofür ich ja auch bin. Ich bin ja auch für Frieden und Versöhnung. Doch ich sehe den Elefanten im Raum. Und wer den Elefanten ausblendet, der möchte Selbstmord begehen. Ich will keinen Selbstmord begehen. Und deshalb glaube ich einfach nicht an diese Fantasiewelt. Ich glaube nicht daran, dass man irgendwie einfach mal so naiv über Palästinenser und Libanesen und Friede, Freude, Eierkuchen diskutieren kann und den ganzen Tag nur über Israel, israelische Regierung, israelische Armee und Juden herziehen kann und denkt und sich einbilden kann, dass man damit eventuell Frieden ein Stück näher kommt. Das ist absoluter Schwachsinn und das spielt eigentlich nur den Terroristen in die Arme. Und deshalb macht mich das wirklich auch sauer, dass immer wieder derartige Interviews mit voller Absicht natürlich abgedruckt werden, um ein gewisses Weltbild durch die Medien an den deutschen Leser und die deutsche Leserin im Endeffekt zu vermitteln und im Endeffekt unter dem Strich alles gleichzusetzen, alles zu relativieren. A ist wie B, B ist wie A, Ernie ist wie Bert, Bert ist wie Erne. Alle sind gut, alle sind böse, alles verschwimmt. Und im Endeffekt müssen wir einfach nur mehr tun als Juden und als Israelis und dann wird schon alles gut und dann wird auch schon wieder Frieden sein. Und das ist eine Illusion, wonach ich einfach nicht strebe. Ich bin realitätsnah und das nicht nur, weil ich in Israel natürlich sehr vieles erlebt habe und erlebe, sondern auch, weil ich auf knallharte Berliner Straße aufgewachsen bin und mir da, ich weit entfernt davon bin, mir Dinge einzubilden oder zu erträumen, weil mir am Leben liegt und mir liegt noch mehr am Leben meiner Kinder. Zum Abschluss noch Roger Waters, den ich ganz kurz erwähnen möchte. Das ist ja einer der mega Antisemiten der Welt. Eigentlich mega Musiker, ihr wisst, von Pink Floyd. Hat ja hunderte von Millionen von CDs verkauft. Also die ganze Welt kennt den Mann. Hat sich aber in den letzten Jahren immer schlimmer gezeigt. Sein Gesicht, man könnte eigentlich sagen, seine Fratze offenbart. Und den letzten Aussetzer könnt ihr euch jetzt auf YouTube angucken. Da hat er ein Interview jetzt geführt, ungefähr eine Stunde lang, mit Piers Morgan. Das ist ein bekannter britischer Journalist. Ihr müsst einfach im Internet auf YouTube Piers Morgan und Roger Waters eingeben. Und da findet ihr das Interview ungefähr eine Stunde lang unter dem Titel I am not anti-Semitic. Und ihr wisst, was Leute in der Regel sind, die von sich sagen, ich bin kein Antisemit, weil ich habe jüdische Freunde, weil meine besten Freunde sind Juden, weil dies und jenes. Aber wenn man schon so weit ist, dass man sich rechtfertigen muss, dass man angeblich kein Antisemit sei, dann ist man in der Regel, bei Roger Waters zumindest, ein mega Antisemit.
Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder.